Okay, also wir wollen uns den Heiligen Geist ansehen. Wir wollen die Bibel studieren über den Heiligen Geist, was uns die Bibel dazu sagen hat. Im Besonderen über die Gaben des Heiligen Geistes, über diese Geistesgaben, von denen wir in der Schrift lesen. Und ich denke, wir alle erfahren die in unserem persönlichen Leben. Ich denke, jeder von uns erfahrt es, wie das Gott zu unserem Herzen spricht. In verschiedenen Situationen, dass Gott uns führt. Aber ich glaube, wo wir noch wachsen können, ist, dass wir einander dienen. Einander dienen mit diesen Gaben. Vielleicht müssen einige noch herausfinden, was für Geistesgaben sie haben. Oder wir müssen sie entwickeln. Als ich mich bekehrt habe, das war in einer eher charismatischen Gruppe, und da war das eigentlich ganz normal. Das war, kann man auf verschiedene Art und Weise machen. Man kann einfach ruhig sein, auf den Herrn warten, ob er uns Worte aufs Herz legt oder Bilder oder solche Dinge. Oder es kann einfach in der Lobpreiszeit passieren. Dass, damals, wo ich mich bekehrt habe, da war das so, dass wir einfach den Herrn gepriesen haben und dann war auch Zeit, da persönliche Gebete zu sprechen. Auch das wünsche ich mir mehr, dass wir dann noch mehr involviert sind. Wir beten alle gemeinsam den Herrn an und nicht, es ist kein Konzert. Dass da die Freiheit da ist, echt auch, wenn der Herr führt. Wir müssen nichts zwingen, wenn der Herr führt. Persönlich zu beten, ist auch eine Herausforderung für die Lobpreisleiter, da die sensibel zu sein, den Freiraum zu geben, wenn man das so macht. Aber ich weiß, ich habe anfangs, wo ich mich bekehrt habe, ich habe das erfahren und ich bin hungrig, weil ich weiß, dass der Herr mehr hat. Doch auch für mich in meinem persönlichen Leben, ich möchte wachsen in diesen Dingen. Wir hatten gerade wieder auf dieser Pastorenkonferenz wieder so ganz tolle Zeit, wo wir auf den Herrn gewartet haben und einander gedient haben und tolle Dinge, Worte der Ermutigung, wo Gott einfach konkret Menschen ermutigt hat, konkret Menschen herausgefordert hat, wo Worte der Erkenntnis da waren, dass jemand da ist, der das und das Problem hat und der Herr will das und das sagen, da ermutigen oder auch da heilen, er hat geheilt, wunderbare Sachen, war sehr ermutigend und das war alles in Ordnung, alles in Ruhe, systematisch, einer nach den anderen, das war nicht irgendwie chaotisch oder irgendwie komisch. Und das ist auch wichtig, es soll in Ordnung und in Ruhe geschehen, in Frieden. Also wie gesagt, als ich mich bekehrt habe, war das eigentlich was ganz Normales. Als wir Gottesdienst gefeiert haben, dass wir frei gebetet haben, gewartet haben auf Gott, Worte, Bilder von Gott bekommen haben. Ich denke, wir haben das vielleicht in unserer Gemeinde ein bisschen vernachlässigt. Auch ich in meinem persönlichen Leben, muss ich sagen. Ich weiß, dass der Herr persönlich zu mir spricht, mich persönlich führt. Ich weiß, wenn ich die Bibel lehre, dass der Herr prophetische Worte schenkt. Das merkt man immer, wenn Leute nachher zu mir kommen und sagen, hey, das war genau für mich. Und es hat genau gepasst auf meine Situation, das ist der Heilige Geist. Gott wirkt sehr natürlich in diesen geistlichen Gaben. Wir hatten den Gottesdienst von Anfang an hier mehr strukturiert, weniger Freiraum für diese Dinge. Und Scott hat mal ganz ausführlich, wir hatten so eine ganze Serie über den Heiligen Geist und die Gaben, wo er sehr viel Zeit genommen hat für eine Gabe pro Abend. Aber wir haben nie wirklich Raum gegeben, das auch auszuüben, das in die Praxis umzusetzen. Und mir hat der Heilige Geist oder der Herr so einen Anstoß gegeben, ich möchte persönlich das mehr, in meinem persönlichen Leben da wieder mehr offen sein für diese Dinge und auch für uns als Gemeinde. Vielleicht sind wir zu vorsichtig geworden. Vielleicht zu vorsichtig, weil manche Christen verrückte Dinge tun, zugegebenermaßen. Dinge, die wir nicht in der Bibel finden und die auf den Heiligen Geist schieben. Und wir haben vielleicht Angst davor, sagen, hey, wir wollen nicht, dass sowas Chaotisches passiert für uns. Und deswegen sind wir nicht offen. Manche Christen tun, offen gesagt, auch unbiblische Sachen und schieben die auf den Heiligen Geist. Manche Christen praktizieren die Gaben einfach falsch. Und das ist was, was wir lernen können. Gott sagt uns nicht nur, was für Gaben es gibt, sondern er sagt uns auch ganz klar, wie wir die einsetzen können und wie wir einander damit dienen können als Leib Christi. Die Gefahr ist, wenn wir diese Dinge sehen, dass wir das Kind mit dem Badewasser ausschütten. Dass wir sagen, oh, wir sehen diese verrückten Dinge und sagen, ah, damit will ich nichts zu tun haben. Und sind dann auch verschlossen für die geistlichen Gaben, die Gott uns schenken will. Und für sein Wirken, einander zu dienen. Gott sagt uns im 1. Korintherbrief im Kapitel 14, er sagt, eifert nach den geistlichen Gaben. Wir sollen uns danach ausstrecken. Aber er sagt uns auch dort ein bisschen später in dem Kapitel, er sagt, alles geschehe anständig und in Ordnung. Und da ist die Ausgewogenheit. Wir wollen uns nach allem ausstrecken, was Gott für uns hat. Ich persönlich will alles erfahren, was die ersten Christen in der Apostelgeschichte erfahren haben. Und ich weiß, da gibt es auch so viel mehr, was ich erfahren kann in meinem persönlichen Leben. Ich will mich ausstrecken nach diesen Dingen. Aber gleichzeitig sagt Gott uns auch, wie wir diese Gaben ausüben können. Es soll anständig und in Ordnung sein. Also wir wollen jetzt heute und die kommenden Wochen studieren, was Gott uns zu diesem Thema sagt. Nicht so sehr in die Tiefe, wie das Gott es damals gemacht hat. Wer das noch genauer studieren will, Pastor Chuck hat auch ein sehr gutes Buch drüber geschrieben. Ihr könnt auch die Kassetten von damals anhören. Aber einfach so grundlegende Dinge. Ich hoffe, dass wir Ängste abbauen können, dass wir Klarheit gewinnen können. Ich möchte versuchen, in den kommenden Wochen so eine Grundlage zu legen. Und wir wollen versuchen, gemeinsam zu wachsen. Gemeinsam zu wachsen, einander zu dienen mit unseren geistlichen Gaben, die Gott uns geschenkt hat. Und ich möchte ehrlich sein, ich bin ja der Erfahrenste im Leiten von solchen Treffen. Und wird auch eine Herausforderung sein für die Lobpreisleiter und wahrscheinlich auch für jeden Einzelnen von uns. Wirklich uns zu überwinden, neu offen zu sein, treu sein in den Gaben, die er uns gegeben hat, auch bereit sein, Fehler zu machen. Wir sind alle Lehrlinge von Gott. Wir sind Jünger. Jünger ist ein Lehrling. Und deswegen, wir können relaxed sein und alle miteinander lernen. Hoffe ich in diesen Dingen. Ich denke, wir werden vor allem Dienstagabends auch Raum geben für solche Zeiten. Wenn es passt, wenn der Geist so führt. Heute möchte ich mir anschauen, die Person des Heiligen Geistes. Wer der Heilige Geist ist und wie der Heilige Geist ist. Zuerst wissen wir, der Heilige Geist ist einzigartig. Im Epheserbrief im Kapitel 4, im Vers 4, für die, die Notizen machen, da heißt es, es gibt einen Leib und einen Geist. Der Heilige Geist ist einzigartig. Das Zweite, was wir wissen müssen, ist, dass der Heilige Geist Gott ist. Wir Christen glauben an einen dreieinigen Gott. Das heißt, es gibt einen Gott, der sich in drei unterscheidbaren Personen offenbart. Genau, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und das ist etwas, was wir wahrscheinlich nie ganz verstehen können. Ich meine, wir können uns Bilder vorstellen, manche Leute haben diese Vergleiche, so wie Wasser. Es ist alles H2O, aber es kann flüssig sein, Dampf sein und gefroren sein. Das sind nette Bilder, aber das fasst nicht wirklich. Wir können das mit unserem begrenzten Verstand nicht wirklich völlig ergreifen, wie das sein kann. Dass es einen Gott gibt in drei Personen. Und das ist wahrscheinlich gut so. Wenn wir Gott voll verstehen könnten, dann wäre er wahrscheinlich nicht Gott. Dann hätten wir ihn wahrscheinlich selbst geschnitzt. Wir werden Gott nicht ganz verstehen können. Seine Wege sind höher als unsere Wege und wir sind begrenzte Menschen. Er ist der allmächtige Gott. Auch dieses Wort Dreieinigkeit kommt nicht in der Bibel vor. Aber dennoch, die Bibel lehrt ganz klar dieses Konzept von der Dreieinigkeit. Und ich werde hier nicht eine lange Lehre drüber machen, aber vielleicht einen Vers zu jedem Punkt. Es gibt einen Gott. 5. Mose, Kapitel 4, Vers 35. Da heißt es, dass der Herr der alleinige Gott ist. Außer ihm gibt es sonst keinen. Es gibt einen Gott. Aber dann in Matthäus 28, Vers 19, sagt Jesus zu seinen Jüngern, er sagt, geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da haben wir es. Okay, einen Gott, aber im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da haben wir die drei Personen. Der Vater ist Gott. 1. Korinther 8, Vers 6. So ist doch für uns ein Gott, der Vater, von dem alle Dinge sind und wir auf ihn hin. Vater ist Gott, aber auch der Sohn ist Gott, lehrt uns die Bibel. Johannes 1,1, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und dann heißt es ein Stückchen weiter unten und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Geht hier um Jesus. Jesus ist Gott. Und auch der Heilige Geist ist Gott. Vielleicht könnt ihr mit mir aufschlagen, Apostelgeschichte 5. Diese Geschichte mit Ananias und Sapphira, die ihr Feld verkauft haben, aber dann ein Stück von dem Kaufpreis zurückgehalten haben, aber dann vor den Aposteln vorgegeben haben, dass sie alles gegeben haben. Das Problem war nicht, dass sie was zurückgehalten haben, es hat er ihnen gehört, aber sie waren Heuchler. Sie haben vorgegeben, hey, wir geben alles, und in Wirklichkeit haben sie es zurückgehalten. Und da sagt der Petrus zu Ananias im Vers 3, Petrus sprach: Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast? Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb, und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Also warum hat Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Dann sagt er weiter unten, nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Heiliger Geist ist Gott. Sekten wie die Zeugen Jehovas verleugnen das. Die verleugnen, dass Jesus Gott ist, verleugnen auch, dass der Heilige Geist Gott ist. Aber ich denke, die obigen Stellen sind klar, und wenn es interessiert, ich kann euch Kopien machen, ich habe mal mehrere Verse zusammengeschrieben über die Dreieinigkeit. Heiliger Geist ist Gott. Heiliger Geist hat auch die Eigenschaften Gottes. Auch da erkennen wir, dass er Gott ist. Er ist ewig. Im Hebräerbrief, im Kapitel 9, im Vers 14, spricht der Schreiber des Hebräerbriefs vom ewigen Geist. Wir werden heute sehr viele Bibelstellen durchnehmen. Hebräer 9, 14, der ewige Geist. Der Heilige Geist ist auch allwissend. In Johannes 14, Vers 26 sagt Jesus: Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Er wird euch alles lehren, also er ist allwissend. Auch das ist eine Eigenschaft Gottes. Heiliger Geist ist auch allgegenwärtig. Psalm 139. Kennt die Stelle wahrscheinlich alle. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Wohin fliehen vor deinem Angesicht? Und dann führt er weiter aus: Wenn ich dorthin renne, bist du da. Wenn ich mich sogar in der Hölle, bist du gegenwärtig. Er ist immer bei uns. Er ist allgegenwärtig. Ist auch beruhigend. Der Heilige Geist ist immer bei uns. Gott ist immer bei uns. Ob wir das fühlen oder nicht, ist unabhängig von Gefühlen. Er ist bei uns. Er ist allgegenwärtig. Heiliger Geist ist auch allmächtig. Römer 8, Vers 11. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt. Heiliger Geist hat Jesus von den Toten auferweckt, hat bei der Auferstehung mitgemischt. Lukas 1, 34 und 35. Der Heilige Geist wird über dich kommen, sagt der Engel zu Maria, und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Also Jesus wurde empfangen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Und er war auch bei der Schöpfung beteiligt. Im 1. Mose Kapitel 1, Vers 2, da heißt es: Die Erde war wüst und leer, und Finsternis war über der Tiefe, und der Geist Gottes schwebte über den Wassern. Also all diese Dinge, wir sehen, dass Gott, der Heilige Geist, allmächtig ist. Er war bei der Schöpfung dabei, bei der Auferstehung hat er mitgemischt, und Jesus wurde empfangen durch den Heiligen Geist. Das sind Dinge, die man ein Mensch nicht tun kann. Das sind Dinge, die nur Gott tun kann. Aber Sekten verleugnen nicht nur, dass der Heilige Geist Gott ist, sondern auch, dass er eine Person ist. Zeugen Jehovas sagen zum Beispiel mehr, der Heilige Geist ist die Kraft Gottes. So eine Art Energie, eine Kraftquelle, eine unpersönliche. Aber Gott offenbart sich uns in der Bibel als persönlicher Gott. Und das ist wunderbar, weil sonst könnte man keine Beziehung zu ihm haben. Ich meine, wer von euch hat schon eine Beziehung zu einer Steckdose probiert oder sowas? Das geht nicht, das ist unpersönlich. Zu einer Energie oder einer Kraft, zu der kannst du keine Beziehung haben. Das macht keinen Sinn. Aber Gott ist eine Person, der dreieinige Gott ist ein persönlicher Gott. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Und auch der Heilige Geist ist eine Person. Und wir sehen diese persönlichen Eigenschaften in der Bibel. Der Heilige Geist liebt. Im Römerbrief, Kapitel 15, Vers 30. Ich ermahne euch aber, Brüder, durch unseren Herrn Jesus Christus und durch die Liebe des Geistes mit mir zu kämpfen. Der Heilige Geist hat auch Wissen und Erkenntnis. 2. Korinther 2, Vers 11. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist, so hat auch niemand erkannt, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Heiliger Geist hat auch Empfindungen. Epheser 4, 30. Betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Der Heilige Geist hat einen Willen. 1. Korinther 2, 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist und er teilt jeden besonders aus, wie er will. Er teilt die Geistesgaben aus, wie er will. Heiliger Geist kommuniziert auch. Apostelgeschichte 13, Vers 2. Da lesen wir, während sie aber dem Herrn dienten und fasteten, sprach der Heilige Geist, sondert mir nun Barnabas und Saulus zu dem Werk aus, zu dem ich sie berufen habe. Heiliger Geist ist eine Person. Ich meine, du kannst jetzt sagen, ich habe gerade ein interessantes Gespräch gehabt mit einer Hochspannungsleitung. Oder ich bin so verliebt in meine Batterie. Oder ich habe den Blitz, den ich gesehen habe, betrübt. Das macht keinen Sinn. Das sind Eigenschaften von Personen, von Persönlichkeit. Der Heilige Geist ist eine Person. Und wie gesagt, das ist wunderbar. Deswegen können wir eine persönliche Beziehung mit ihm haben. Ich denke, wir müssen auch als Christen aufpassen, dass wir den Heiligen Geist so behandeln, nämlich als Person. Manche Christen behandeln ihn eher wie eine Energie. Ich weiß nicht, wer den Benny Hinn kennt, ein amerikanischer Prediger, ein ziemlich verrückter, der spielt Kegeln mit dem Heiligen Geist. Macht eine große Show, steht oben auf der Bühne und dann formt er mit dem Heiligen Geist und soll ich euch niederkegeln? Und dann schreien alle, ja! Und dann tut er mit der Hand so kegeln, als hätte er den Heiligen Geist in seiner Hand und wo immer die Richtung, in die er das macht, fliegen die Leute um und Halleluja, der Heilige Geist wirft uns um. Das ist nicht der Heilige Geist. Der Heilige Geist ist keine Energie, die wir in unseren Händen halten und die wir herumwerfen oder herumbeamen oder sonst irgendwas machen damit. Wir schon gar nicht. Ich meine, er ist Gott und wir sind seine Diener, nicht umgekehrt. Nicht wir schmeißen mit ihm rum und kommandieren ihm rum, das sowieso nicht. Heiliger Geist ist eine Person. Also diese Praktiken sind wirklich Gotteslästerung. Aber manche Christen haben auch so ein bisschen diese Vorstellung, als würde der Heilige Geist ausrennen. Gott füllt uns mit seinem Heiligen Geist und dann, naja, über die Zeit rinnt der Heilige Geist so ein bisschen aus und dann müssen wir von neuem gefüllt werden. Auch so diese Vorstellung. Als wäre der Heilige Geist mehr so etwas Unpersönliches wie Benzin oder irgendein Treibstoff in unserem Leben. Und das ist auch eine falsche Vorstellung. Der Heilige Geist ist eine Person, der tröpfelt nicht aus oder rinnt nicht aus. Er ist eine Person. Entweder du hast ihn oder du hast ihn nicht. Und wenn wir beten, Herr, füll uns mit dem Heiligen Geist oder Heiliger Geist, erfülle mich, dann meinen wir nicht, dass wir da irgendeine Energie nachfüllen oder den Heiligen Geist nachfüllen. Sondern was wir damit sagen, wenn wir sagen, füll uns, Heiliger Geist, wir sagen, nimm uns mehr und mehr in Besitz. Wir beten darum, dass er uns mehr und mehr dominiert, unser Leben ausfüllt. Seine Person unser Leben ausfüllt. Da geht es eigentlich um Hingabe. Ich sage, nimm mich mehr in Besitz, Herr. Jeden Bereich meines Lebens. So dass mehr von dir in meinem Leben sichtbar ist und immer weniger von mir. Es ist nicht Nachfüllen von irgendwas, sondern die Frage ist mehr, wer hat das Sagen in meinem Leben? Oder wer hat die Kontrolle in meinem Leben? Oder auf wen vertraue ich in meinem Leben? Wer ist der Herr? Darum geht's. Wenn ich sage, erfüll mich, dann sage ich eigentlich das, was Johannes der Täufer über Jesus gesagt hat. Wo er gesagt hat, ich muss abnehmen und er muss zunehmen. Also es geht, wenn wir sagen, Heiliger Geist, erfüll mich, da geht es um Hingabe, um Abhängigkeit von ihm, um eine tiefere Beziehung mit ihm. Heiliger Geist ist Gott, Heiliger Geist ist einzigartig, der Heilige Geist ist eine Person und wir wollen ihm auch als Person begegnen und ihn ehren und achten als Person. In der Bibel sehen wir 7 Vergehen gegen die Person des Heiligen Geistes. Ein Mensch kann dem Heiligen Geist widerstreben. Apostelgeschichte 7, Vers 51, da sagt der Stephanus zum Hohen Rat der Juden, er sagt, die Halsstarrigen und Unbeschnittenen an Herz und Ohren, ihr widerstrebt alle Zeit dem Heiligen Geist, wie eure Väter, so auch ihr. Das sind natürlich auch wieder Dinge, die wir nur mit Personen tun können. Wir widerstreben einer Person. Wir können den Heiligen Geist schmähen oder beleidigen. Im Hebräer 10, Vers 29. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Wir schmähen den Heiligen Geist, wenn wir Jesu Erlösungswerk für unsere Sünden am Kreuz als gering schätzen. Wir können den Heiligen Geist lästern. Matthäus 12. Der Jesus sagt dort, deshalb sage ich euch, jede Sünde und Lästerung wird dem Menschen vergeben werden, aber die Lästerung des Geistes wird nicht vergeben werden. Und wenn jemand ein Wort reden wird gegen den Sohn des Menschen, dem wird vergeben werden, aber wenn jemand gegen den Heiligen Geist reden wird, dem wird nicht vergeben werden, weder in diesem Zeitalter noch in dem zukünftigen. Was ist diese Lästerung des Geistes, oder manche nennen es auch die Sünde gegen den Heiligen Geist, ist, wenn wir den Heiligen Geist zurückweisen, der uns auf das Erlösungswerk Jesu hinweist. Wenn wir Jesus ablehnen, darum geht es hier, dann können wir nicht erlöst werden und dann lästern wir den Heiligen Geist, der uns auf Jesus hinweist. Wir können den Heiligen Geist auch belügen, haben wir schon gesehen, diese Bibelstelle in der Apostelgeschichte 5. Petrus sagt Ananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt, dass du den Heiligen Geist belogen hast? Wir können den Heiligen Geist versuchen oder prüfen, sagt der Petrus ein Stück weiter unten da in der Apostelgeschichte 5 zur Frau von Ananias, zur Sapphira. Er sagt, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Da geht es mehr um diese innere Motivation für die Lüge, die sie da vorgebracht haben. Wir versuchen den Heiligen Geist, wenn wir äußerlich vorgeben, Gott hingegeben zu sein, aber gleichzeitig im Geheimen in Sünde leben. Das ist, was die beiden getan haben. Wir können den Heiligen Geist auslöschen. 1. Thessalonicher 5,19 sagt uns der Herr, den Geist löscht nicht aus, oder andere Übersetzungsmöglichkeit wäre, unterdrückt den Heiligen Geist nicht oder dämpft den Heiligen Geist nicht. Das tun wir, wenn wir uns nicht auf den Heiligen Geist einlassen oder wenn wir sein Wirken sogar behindern in unserer Mitte. Warum tun Menschen das? Ich glaube, 3 oder 4 Gründe. Erstens, es kann falsche Theologie die Ursache sein. Manche Christen glauben, dass die Gaben des Heiligen Geistes nicht mehr für uns sind heute. Und sie haben wirklich keine biblische Grundlage dafür, das zu behaupten. Kein Rückhalt in der Bibel. Normalerweise ist es nur eine schräge Auslegung aus 1. Korinther 13, die sie dafür anführen. Aber ganz klar, wenn ich glaube, dass das nicht mehr für uns heute ist, dann werde ich auch nicht offen sein dafür. Die Bibel sagt nichts davon, dass der Heilige Geist aufgehört hat, genauso zu wirken wie damals in der Apostelgeschichte. Und hey Leute, wenn die Apostel damals diese geistlichen Gaben gebraucht haben, dann wie viel mehr wir heute, wenn wir die Welt für Jesus erreichen wollen und wenn wir einander effektiv dienen wollen. Zweiter Grund, warum Menschen sich nicht einlassen auf den Heiligen Geist, ist, weil Geistesgaben missbraucht werden. Haben wir schon am Anfang ein paar Beispiele angeführt. Weil Christen komische Dinge tun. Das Umfallen im Geist und Bellen im Geist und was immer sonst noch modern ist. Verrückte Dinge, die Christen auf den Heiligen Geist schieben. Und es kann uns dazu bringen, dass wir Angst haben, uns zu öffnen. Wenn wir nicht richtig verstehen, dass diese Dinge nicht vom Heiligen Geist sind. Dritte Ursache kann Menschenfurcht sein. Weil wir vielleicht von anderen nicht abgelehnt werden wollen. Die glauben, dass der Heilige Geist nicht mehr für heute ist. Ja, deswegen halten wir uns auch zurück. Oder weil wir Angst haben, Fehler zu machen vor unseren Geschwistern. Das kann auch eine Ursache sein, dass wir uns nicht öffnen. Oder vierter Grund, der mir eingefallen ist, ist schlicht und einfach geistliche Trägheit. Scheu vor Veränderung. Ja, ich will nicht zu viele Wellen in meinem Leben und ich weiß, wenn ich den Heiligen Geist wirken lasse, dann wird er umrühren. Dann wird er mich gebrauchen, mich vielleicht sogar zu Glaubensschritten auffordern. Und es braucht Glauben, einem Bruder zum Beispiel ein Wort vom Herrn zuzusprechen. Was wenn es nicht von ihm war? Was, wenn ich mich getäuscht habe? Braucht Glauben. Oder zu jemandem sagen, im Namen Jesu steh auf und sei geheilt. Wie der Petrus das gesagt hat. Wenn Gott dir das aufs Herz legt, was, wenn es nicht passiert? Braucht man Glauben. Oft können wir Angst haben. Auch Angst zu versagen. Aber wirklich, wir brauchen keine Angst davor haben. Hey, wenn wir sind alle unvollkommene Menschen und wenn wir mal einen Fehler machen, ist kein Problem. Wir sind die Familie. Das ist okay, wir müssen bereit sein dafür. Aber diese Angst vor Veränderung, die Angst davon, oh Gott, der Heilige Geist könnte mich zu einem Zeugen machen. Und das wird mein Leben ganz schön durcheinander bringen. Geistige Trägheit. Wir können den Heiligen Geist auch betrügen. Schlag dazu mit mir den Epheserbrief auf, Kapitel 4. Und lesen wir da ein paar Verse. Kapitel 4, beginnen wir im Vers 25 vielleicht. Deshalb legt die Lüge ab und redet Wahrheit, ein jeder mit seinem Nächsten. Denn wir sind untereinander Glieder. Zürnet und sündigt dabei nicht. Die Sonne geht nicht unter über eurem Zorn. Und gebt dem Teufel keinen Raum. Wer gestohlen hat, stehle nicht mehr, sondern mühe sich vielmehr und wirke mit seinen Händen das Gute, damit er dem Bedürftigen etwas mitzugeben habe. Kein faules Wort komme aus eurem Mund, sondern nur eins, das Gutes zur notwendigen Erbauung, damit es den Hörenden Gnade gebe. Und jetzt kommt's. Und betrübt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Seid aber zueinander gütig, mitleidig und vergebt einander, so wie Gott in Christus euch vergeben hat. Seid nun Nachahmer Gottes als geliebte Kinder und wandelt in Liebe, wie auch der Christus euch geliebt und sich selbst für euch hingegeben hat. Heiligen Geist betrüben. Stolz, Ungehorsam, Sünde, es betrübt den Heiligen Geist und auch den Vater und den Sohn. Die wirken das ja zusammen. Und hier haben wir 10 Beispiele aufgezählt. Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Wir haben da Lüge und Zorn und Diebstahl, faule und schlechte Worte, Bitterkeit, Wut, Geschrei, wenn wir einander anbrüllen, voll Hass. Dann haben wir Lästerung, das ist Tratsch oder schlecht, Reden hinter dem Rücken von jemandem, Bosheit, wenn wir anderen wehtun wollen oder anderen Schlechtes antun wollen, Schadenfreude, Unversöhnlichkeit im Vers 32. Sind nur Beispiele, wenn wir dann unten weiterlesen, gibt es noch mehr solche Dinge, die den Herrn betrüben. Aber wir sehen nachher auch noch 5 Beispiele, wie wir den Heiligen Geist Freude machen können. Sagt, seid gütig und mitleidig miteinander und vergebt einander. Ahmt Gott nach, wandelt in Liebe. können den Heiligen Geist Freude machen und wir können ihn betrüben. Das können wir auch wieder nur mit einer Person tun. Also der Heilige Geist ist Gott, er ist einzigartig, er ist die dritte Person der Dreieinigkeit, des dreieinigen Gottes. Und als Person können wir Beziehung haben mit ihm. Schauen wir uns noch an, wie der Heilige Geist ist. Es ist wichtig, das zu verstehen. Weil wenn wir das falsch verstehen, dann werden wir uns nicht öffnen ihm gegenüber. Werden wir ihm nicht diesen Raum geben in unserem Leben, wo wir sagen, füll uns, ich will dir ganz hingegeben sein. Wie ist der Heilige Geist? Schauen wir nach in Lukas Kapitel 3. Diese Stelle, wo Jesus getauft wird. Lukas Kapitel 3. Vers 21 geht's los. Lesen wir hier miteinander. Es geschah aber, als das ganze Volk getauft wurde und Jesus getauft war und betete, dass der Himmel aufgetan wurde und der Heilige Geist kam in leiblicher Gestalt wie ein Elefant auf ihn herab und schmetterte ihn nieder zu Boden. Steht das da? Nein. Es steht hier, er kam in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme aus dem Himmel kam, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich Wohlgefallen gefunden habe. Heiliger Geist ist kein Elefant, der uns niederschmettert, der uns zerdrückt. Oder irgendein Nilpferd, das vom Himmel fällt und uns zermalmt. Kommt in Gestalt einer Taube. Seht ihr, er kommt nicht als Taube. Er ist keine Taube auf Jesus gekommen, sondern in Gestalt einer Taube. Und ich glaube, er hat das getan, weil er was offenbaren wollte über sich selbst. Weil wir was lernen sollten über ihn. Taube ist immer ein Symbol für Frieden. Wissen wir alle, wir haben die Friedenstaube. Taube ist Symbol für Frieden. Heiliger Geist ist friedvoll, er ist sanft, er ist liebevoll. Heiliger Geist ist ein Gentleman. Der Heilige Geist wird unseren freien Willen nicht verletzen. Er wird uns nicht vergewaltigen. Ich habe so von Leuten Zeugnisse gehört, die gesagt haben, der Heilige Geist hat mich zu Boden geworfen und dann bin ich da gelegen und was weiß ich, habe diverse Erfahrungen gemacht und ich wollte aufstehen und ich konnte nicht, er hat mich festgehalten. Ich muss sagen, das war nicht der Heilige Geist, wenn das so war. Der Heilige Geist wird unseren Willen nicht verletzen. Jesus nennt den Heiligen Geist unseren Beistand, unseren Tröster, unseren Helfer, nicht den Vergewaltiger. Römer 14, Vers 17. Da heißt es, denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. Also wenn immer mir irgendjemand erzählt, der Heilige Geist hätte dies oder das gemacht und ich konnte mich nicht wehren und ich konnte nicht aufstehen oder ich konnte nicht aufhören, hysterisch zu lachen oder ich musste in Sprachen reden, während der Prediger gepredigt hat und irgend solche Dinge. Nee, es ist nicht der Heilige Geist. Es ist nicht der Heilige Geist. Oder 1. Korinther 14 heißt es, dass die Prophetengabe dem Propheten untertan ist. Wir können das kontrollieren. Es kann schon sein, während der Prediger predigt, dass er dir eine Prophetie schenkt, aber das ist nicht der Zeitpunkt, die auszusprechen. Aber es ist wichtig, der Heilige Geist vergewaltigt uns nicht. Wenn immer wir solche Dinge hören, das war nicht der Heilige Geist. Das war entweder eine fleischliche Sache oder vielleicht irgendeine andere geistliche Macht, aber nicht der Heilige Geist. Gerade wenn es zu solchen ja fast angsteinflößenden Dingen kommt, wie der Heilige Geist schmettert mich zu Boden und ich will aufstehen und ich kann nicht und ich liege da und zitter, das ist nicht der Heilige Geist. Er ist sanft, er ist liebevoll, wie eine Taube. Eine Person, auch eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist beherrscht wird, wird immer eine Person sein oder eine Gemeinde sein, wo Ordnung herrscht und wo Frieden herrscht. Die Frucht des Heiligen Geistes. Eine Gemeinde, wo Chaos und Verwirrung und Unfrieden herrscht, wo Menschen ihr eigenes Ding drehen, Aufmerksamkeit auf sich lenken, wo Chaos ist, ist eine Gemeinde, ja, wo das Fleisch noch viel Raum hat, die noch unreif ist. Das heißt nicht, dass sie nicht begabt sind. Gutes Beispiel ist die Gemeinde in Korinth. Mein Paulus schreibt der Gemeinde in Korinth, dass sie alle Geistesgaben haben. War eine sehr begabte Gemeinde, aber gleichzeitig war es eine sehr unreife Gemeinde, wo wenig Liebe geherrscht hat, wenig Rücksicht aufeinander. Wo zumindest ein Typ in Unzucht mit seiner Mutter zusammen oder seiner Stiefmutter zusammengelebt hat, wo sich die Christen einander verklagt haben vor den weltlichen Gerichten. Es war eine sehr geistbegabte Gemeinde, sie hatten den Heiligen Geist, aber sie waren nicht sehr hingegeben dem Heiligen Geist. Es war Unordnung dort. Und manchmal gibt es so dieses Missverständnis, dass Christen glauben, mit dem Heiligen Geist erfüllt sein. Geisterfüllt sein heißt laut sein und rumschreien im Gottesdienst und umfallen und bellen und lachen oder sonst was, die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Darum geht es überhaupt nicht. Also diese ganze Geschichte mit dem Toronto-Segen. Ich würde eher sagen, es war ein Toronto-Fluch, der dadurch geschwappt ist. Verrückte Dinge. Ein Freund von mir hat es mal so bezeichnet, hat gesagt, es ist eigentlich geistliche Selbstbefriedigung, was er da beobachtet. Christen kommen nicht mehr zusammen, um sich gegenseitig aufzubauen als Leib Christi, wie Paulus uns das im Korintherbrief lehrt, oder Gott durch Paulus, sollten wir sagen, sondern Christen kommen, um irgendwelche geistlichen Erfahrungen zu machen. Weißt du, wenn du neben mir am Boden liegst und hysterisch lachst oder bellst oder was immer, wie baut mich das auf? Das ist geistliche Selbstbefriedigung. Und ich ziehe diese Dinge sehr in Zweifel. Ich glaube, da ist sehr viel Fleisch involviert. Leuten wird eingeredet, das ist die neue Welle des Heiligen Geistes und wenn du nicht umfällst, dann bist du nicht geistlich. Und okay, es ist das Zeichen für Geistlichkeit und die Leute stehen hinter mir, die fangen mich auf, na klar, lasse ich mich fallen. Ich habe mal in Wien so eine Konferenz gefilmt und die Pastoren haben ein bisschen nachgeholfen. Ah, bist umgefallen, preis mehr an. Solche Dinge. Gott schreibt den Korinthern, er sagt, alles geschehe zur Auferbauung, alles geschehe anständig und in Ordnung. Und dann sagt er zum dritten Mal, er sagt, alles geschehe in Liebe bei euch. Zur Auferbauung der Geschwister, des Leibes, anständig und in Ordnung und in Liebe. Das werden die Kennzeichen sein einer reifen Gemeinde und einer Gemeinde, die auch geistliche Gaben in Reife ausüben. 1. Korinther 14, 33 sagt uns der Herr, Gott ist nicht ein Gott der Unordnung, sondern des Friedens. Okay, Heiliger Geist ist sanft, also ein Geist, der Frieden bringt, ein Geist, der Ordnung bringt. Wenn wir einander im Heiligen Geist dienen, wird der Leib aufgebaut. Das ist zur Auferbauung der Geschwister, die Geistesgaben. Außer der Zungenrede, die ist zur Auferbauung von uns selbst. Aber dazu kommen wir ein bisschen später. Taube ist auch immer ein Bild für Reinheit. Auch das sagt uns was. Der Heilige Geist heißt nicht umsonst der Heilige Geist. Er ist Gott und er ist heilig und rein als Gott. Der Heilige Geist ist allmächtig, darüber haben wir schon gesprochen. Der Heilige Geist liebt. Nochmal diese Stelle, Römer 5, die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Johannes 16 bezeichnet Jesus den Heiligen Geist als den Geist der Wahrheit. Der Heilige Geist ist auch demütig. Johannes 15, Vers 24. Jesus sagt, wenn der Beistand gekommen ist, den ich euch von dem Vater senden werde, der Geist der Wahrheit, der von dem Vater ausgeht, so wird der von mir zeugen. Von wem wird der Heilige Geist zeugen, wenn er kommt? Auf wen wird er die Aufmerksamkeit richten oder lenken? Auf wen wird er hinweisen? Auf Jesus. Heilige Geist wird nicht auf den Pastor hinweisen, wird nicht mal auf sich selbst hinweisen, sondern auf Jesus. Heiliger Geist ist nicht selbstsüchtig. Genauso wie auch Jesus und der Vater nicht auf sich selbst hinweisen. Ist interessant, könnt mal studieren. Wenn immer die voneinander reden, Jesus sagt, ich tue immer den Willen des Vaters. Der Vater sagt, dies ist mein geliebter Sohn, hört auf ihn. weisen immer auf sich selbst hin, sind ziemlich selbstlos. Also eine Person, eine Gemeinde, die vom Heiligen Geist beherrscht und erfüllt wird, die wird Jesus-zentriert sein. Da wird Jesus im Mittelpunkt stehen und die werden verliebt sein in Jesus. Nicht der Pastor steht im Zentrum oder sonst irgendjemand, irgendein Mensch. Nicht mal der Heilige Geist ist das Zentrum. Oder die Geistesgaben oder was der Herr uns geben will, die Segnungen. Sondern Jesus ist im Zentrum. Alles dreht sich um Jesus. Der Heilige Geist ist gekommen, um uns auf Jesus hinzuweisen, um ihn zu verherrlichen und um uns zu stärken, sodass wir Zeugen sein können für Jesus. Ein Schlüsselvers, wenn wir wissen wollen, wie der Heilige Geist ist, ist Johannes 14. Vielleicht könnt ihr das aufschlagen. Johannes 14. Lesen wir Vers 16. Muss ich selbst mal nachschauen, ist es Johannes 14 oder Johannes 16? Ja. Johannes 14, Vers 16. Ihr sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit, den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn kennt. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Jesus spricht von einem anderen Beistand. Er bezeichnet den Heiligen Geist als einen anderen Beistand oder Tröster oder Helfer. Einen anderen, dieses Wort andere heißt so viel, einen von derselben Art wie ich. Einen, der so ist wie ich. Heilige Geist hat denselben Charakter wie Jesus. Die Heiligkeit, die Liebe, die Jesus hatte. Jesus hat gesagt, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Wir können genauso sagen, wer mich gesehen hat, hat den Heiligen Geist gesehen. Das ist der Charakter des Heiligen Geistes, der Charakter Gottes, der sich im Vater, im Sohn und im Heiligen Geist offenbart. Wir haben einen wunderbaren Gott. Wir brauchen nicht Angst haben vor seinem Wirken. Nicht Angst haben vor den Gaben des Heiligen Geistes, uns denen gegenüber zu öffnen. Hey, wir haben keine Angst vor Jesus, oder? Wir haben keine Angst vor Jesus. Und der Heilige Geist ist wie er. Deshalb wieder, wenn jemand sagt, der Heilige Geist treibt mich dazu, irgendwas zu tun, zu bellen oder umzufallen, unordentlich zu sein, Aufmerksamkeit auf mich zu lenken, Geschwister zu verdammen vielleicht. Meine Frage ist, was würde Jesus tun? Das ist ein guter Maßstab. Guter Maßstab, wie wir die Geister auch unterscheiden können. Woher diese Dinge kommen. Was würde Jesus tun? Würde Jesus das tun? Jesus sagt, ich werde euch einen anderen Beistand schenken. So einen, der so ist, wie ich bin. Selben Charakter. Und Jesus sagt zu den Jüngern, ihr kennt ihn. Die Jünger waren vielleicht erstaunt. Was heißt, wir kennen ihn? Die waren wahrscheinlich verwehrt. Aber Jesus sagt, ihr kennt ihn. Ihr kennt ihn, weil ihr mich kennt. Der Heilige Geist hat Jesus in seiner Menschlichkeit zugerüstet und gestärkt. In Lukas 4, Vers 18, als Jesus in der Synagoge in Kapernaum ist, sagt er, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, Armen gute Botschaft zu verkündigen, und er hat mich gesandt, Gefangenen Freiheit auszurufen und Blinden, dass sie wieder sehen, Zerschlagene in Freiheit hinzusenden. Mit anderen Worten, der Geist des Herrn ist auf mir und er hat mich gesalbt und zugerüstet für dieses Werk. Ihr sagt, ihr kennt den Heiligen Geist, weil ihr ihn in mir am Wirken gesehen habt. Ihr habt ihn in meinem Leben beobachtet. Und bald werdet ihr ihn persönlich in eurem Leben erfahren. Nicht nur beobachten in meinem Leben, sondern erfahren in eurem Leben. In Johannes 16 sagt Jesus, es ist euch nützlich, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht weggehe, wird der Beistand nicht zu euch kommen. Wenn ich aber hingehe, werde ich ihn zu euch senden. Das ist die wunderbare Wahrheit. Heiliger Geist ist jetzt, nachdem Jesus aufgefahren ist, in unsere Herzen ausgegossen. Und der dreieinige Gott wohnt in uns, in der Person des Heiligen Geistes. Und er will uns genauso wie Jesus salben und zurüsten und stärken und dieselbe intime Beziehung mit uns haben, wie das bei Jesus war, als er noch als Mensch auf der Erde gelebt hat. Als Gottmensch, sollte ich korrekt sagen, theologisch korrekt. Und wir brauchen das. Wir brauchen dieselbe Beziehung zum Heiligen Geist, dieselbe Intimität, dieselbe Verfügbarkeit. Wir brauchen das und wir wollen offen sein für sein Wirken und wir wollen uns ihm hingeben und wir wollen abhängig sein von ihm. Amen. Nächste Woche wollen wir studieren, was der Heilige Geist tut in der Welt, aber auch im Leben von uns Christen. Lass uns beten zum Abschluss. Herr, wir danken dir für dein gutes Wort und wir danken dir, dass wir einen Maßstab haben dürfen für diese geistlichen Dinge. Wir wollen dir zuerst danken, Gott, oder vor allem danken, dass du diese enge Beziehung mit uns haben willst, durch den Heiligen Geist. Und dass du uns unser Leben immer mehr erfüllen willst und beherrschen willst. Und dass du uns zurüsten willst, auch durch geistliche Gaben, zurüsten zum Dienst aneinander. Und ich danke dir, Jesus, dass du liebevoll und sanft bist. Ich danke dir, Heiliger Geist, dass du wie Jesus bist. Und ich danke dir, Herr, dass wir aus deinem Wort unterscheiden lernen dürfen. Unterscheiden zwischen menschlichen Dingen, Dingen, die Menschen auf den Heiligen Geist schieben, obwohl sie nicht von ihm sind, und von diesen wirklichen Geistesgaben, die wir in der Bibel beobachten. Ich danke dir auch, dass du uns lehrst, wie wir diese Gaben einsetzen dürfen und wie wir einander dienen dürfen. Und ich danke dir, dass wir davon lernen dürfen. Herr, das gibt uns so Zuversicht, dass wir deinen Charakter kennen dürfen, dass wir dir vertrauen dürfen, aber auch, Herr, dass du uns genau Anleitung gibst, wie wir diese Dinge praktizieren dürfen und praktizieren können. Herr, deswegen müssen wir keine Angst haben vor irgendwelchen komischen Phänomenen oder irgendwelchen, weiß nicht, Chaos oder Unordnung. Sondern ich danke dir, dass du uns Frieden bringst, Gott, in unserem Leben. Und dass du uns Freude bringst und dass du uns Kraft bringst, deine Zeugen zu sein. Und dafür wollen wir offen sein, für dein Wirken in unserem Leben und in unserer Gemeinde. Und darum bitten wir, dass du uns tiefer da hineinführst. Lehre du uns, Herr, durch deinen Heiligen Geist, durch dein Wort. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.